ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast hauptsächlich über militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, behandeln aber auch angrenzende und damit zusammenhängende Themen. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Ich hoffe mal, dass wir in Ihrer Mittagspause, ist er jetzt in Finnland, dass wir auch mit der zweiten Folge dieser Woche gut durchkommen und dass Sie dann auch noch was zu essen bekommen. Ist das so?
Ja, da bekomme ich schon was.
Okay. Aufzeichnungszeit Mittwoch, 6. Mai 2026. Es ist jetzt kurz vor 12 Uhr bei uns in Deutschland. Sie sind ja schon eine Stunde voraus in Finnland. Thema heute, wie in der gestrigen Folge schon angekündigt, der Truppenabzug aus Deutschland, den die Amerikaner nun irgendwann irgendwie durchziehen wollen. Und auch die Nichtstationierung von US-Tomahawk-Marschflugkörpern, wie sie eigentlich früher von Kanzler Scholz und US-Präsident Biden vereinbart worden war. Und dann schauen wir mal, wie am Ende noch Zeit ist für weitere Hörerfragen. Herr Bühler, zunächst mal ganz generell gefragt, diese Abzugsgeschichte, diese Tomahawk-Entscheidung, ist das eigentlich, mehr als Trumpsche Kindergartenpolitik nach dem Motto, wenn du was Böses zu mir sagst, oder besser, wenn du zu mir was sagst, das ich als böse interpretiere, dann bestrafe ich dich?
Naja, das ist ja das, was wir gerade in der zweiten Amtszeit besonders sehen, Drohungen, Erpressungen, Bestrafung, dann auch Maßnahmen, die wenig durchdacht sind und die nicht vom Ende her gedacht sind. Das Problem ist, was ich gestern schon gesagt habe im Podcast, dass das Vertrauen in seine Politik schwindet. Nicht nur bei uns im Übrigen, sondern auch in Amerika selbst. Vertrauen ist die Grundlage für die Kohäsion in einem Bündnis. Und insofern wird da beträchtlicher Schaden angerichtet. Allerdings, wenn ich das darf, würde ich das gerne ergänzen oder korrigieren, was Sie anfangs gesagt haben. Die Entscheidung ist für mich noch nicht komplett feststehend. Da gibt es noch keine Anzeichen. Es gibt ein paar Äußerungen aus dem Pentagon von einigen Leuten, die dann Truppenteile, einzelne Fähigkeiten ins Spiel bringen. Aber hier eine offizielle Bestätigung, dass es sich um eine Brigade handelt, eine bestimmte Brigade, wie es bei manchen vorgenommen wird, und eine offizielle Bestätigung, dass es nur nicht zu diesen Lieferungen der Flugabwehrwaffen und der Tomahawks kommt, das ist mir noch nicht bekannt.
Sie formulieren das Verhältnis zu den Amerikanern, konkret zur Trump-Administration, auch ein bisschen positiver. Sie sagen, das Vertrauen in die Politik von Trump schwindet. Ich glaube, ich würde das ein bisschen anders formulieren. Aber ich muss es ja jetzt nicht tun. Wollen wir uns mal anschauen,
Wie würden Sie es denn tun? Sagen Sie es ruhig.
Wenn Sie sagen, das Vertrauen schwindet, gibt es da überhaupt noch hier, kann man überhaupt ein Pfützelchen an Vertrauen zu Trump haben? Also ich denke nicht.
Ich habe ja nicht gesagt, von welchem Niveau aus es schwindet.
Also meinen Sie, gehen wir langsam in den negativen Bereich?
Nächste Frage.
Okay. Wir schauen uns mal an, welche Qualität diese in Anführungszeichen Bestrafung haben könnte. Also in Europa sind wohl knapp 86.000 US-Soldaten stationiert, davon allein knapp 40.000 in Deutschland. Wenn dann 5.000 abgezogen werden sollten, diese Zahl erscheint eigentlich doch eher gering. Oder können Sie das ein bisschen ins Verhältnis setzen?
Also das sind ja verschiedene Zahlen im Umlauf. Die Zahlen der permanent hier stationierten Soldaten, die also mit ihren Familien hier über mehrere Jahre leben, die sind geringer. Für Europa liegen sie bei 68.000 im Augenblick und für Deutschland bei etwas mehr als 36.000. Der Rest zu ihren Zahlen, das sind Soldaten, die auf Rotationsbasis hier sind, für kürzere Zeit, für Übungen oder zur Verstärkung der Ostflanke der NATO für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Also meistens sind es mehrere Monate, bis sie dann wieder abgelöst werden. Ohnehin schwanken die Zahlen im Jahresverlauf und werden auch im Rahmen der Überprüfung des Stationierungskonzepts immer wieder angepasst nach oben und nach unten. Also wir hatten vor einiger Zeit die nationale Sicherheitsstrategie besprochen, die Militärstrategie, dann auch die regionalen Strategien, die hier aus Stuttgart heraus gemacht worden sind von General Grinkiewicz. Daraus wird jetzt im Augenblick das Stationierungskonzept im Pentagon erstellt. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Und ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Prozess schon abgeschlossen war, als Trump so quasi im Affekt seine Entscheidung ankündigte. Jedenfalls, da bin ich mir sicher, und das weiß ich auch, dass die US-Soldaten hier in Europa bis in die Spitze nicht auf eine solche Entscheidung zu diesem Zeitpunkt vorbereitet waren.
Aber was die Zahl betrifft, 5.000 im Verhältnis zu denen, die insgesamt da sind in Deutschland, ist das jetzt für Sie wirklich eine große Zahl, eine große Anzahl an Soldaten, die da weg soll möglicherweise? Oder sagen Sie, naja, 5.000 ist auch, naja, ist zu verkraften?
Na, man muss sich ansehen, was die 5.000 machen, wofür sie da sind, wie wichtig deren Aufgabe ist. Wenn sie querschnittlich aus allen möglichen Truppenteilen zusammengekratzt werden, das sage ich jetzt mal umgangssprachlich, dann spielt das weniger eine Rolle, als wenn ein kompletter Verband hier herausgelöst wird. Aber offensichtlich, wie ich schon sagte, es steht außer der Zahl 5.000 nichts fest.
Ja. Was die Standorte betrifft, wird es ja immer diskutiert. Also wir kennen Ramstein, Stuttgart, Kaiserslautern, den Truppenübungssatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Und dann ist ja jetzt immer wieder genannt, dieser eine Standort Vilseck in der Oberpfalz. Sie sagen, das steht nicht fest, dass das Truppenteil dort rausgenommen werden soll in Gänze. Würde das aber passieren, dann wäre es sozusagen schon ein herber Einschnitt.
Also ich glaube, ich komme gleich zu Vilseck, aber Herr Deisinger, ich würde gerne nochmal einen Schritt vorher machen. Ich würde gerne nochmal uns anschauen, was hier in Deutschland eigentlich stationiert ist und für welchen Zweck. Und da geht der Blick erstmal nach Stuttgart. Dort ist das Hauptquartier Europa für die amerikanischen Streitkräfte und für Afrika. Streitkräfte meint dann Heer, Luftwaffe, Marine und Spezialkräfte und alles andere. Die nächste Ebene finden wir dann in Wiesbaden. Dort ist das Heer, also die US Army, aber auch gleichzeitig eine ganz wichtige Nachrichtenzentrale der Amerikaner, wo also die militärischen Geheimdienstinformationen aus allen Mitgliedstaaten der NATO auch zusammengeführt werden. Dort gibt es ein Hubschrauberbataillon auf dem nahegelegenen Flugplatz, Vermeldekommando, Logistiktruppen, also all das, was die US-Armee, die US-Army, die Landstreitkräfte dort auf der obersten Ebene brauchen. Das Gleiche finden wir im Spiegel quasi in Ramstein. Dort ist das Hauptquartier der US Air Force, zugleich größter Luftumschlagspunkt der Amerikaner, Drehscheibe für Europa, Afrika und den Nahen und Mittleren Osten. Die Zentrale der Luftverteidigung für Europa, zentraler Knotenpunkt und Relaisstelle für den Einsatz von unbemannten Flugzeugen oder auch Drohnen. Dann in der Nähe von Ramstein finden wir Landstuhl, das große Militärkrankenhaus, in dem zurzeit ein Neubau entsteht mit einem Investitionsvolumen von über 1 Milliarde Euro. Das Krankenhaus, also für alle Amerikaner in Europa, aber auch in Afrika, aber auch im Nahen und Mittleren Osten. Und jetzt nähern wir uns Vilseck. Wenn wir in die Oberpfalz schauen, dann finden wir zwei Übungsplätze dort, Grafenwöhr und Hohenfels. Die muss man als Einheit sehen. Die stehen auch unter einer Führung. Das sind deutsche Übungsplätze, die den Amerikanern zur Nutzung übergeben wurden und die von der Bundeswehr mitgenutzt werden. Auch in Grafenwöhr laufen Neubaumaßnahmen. Ich war ja gerade vor einigen Wochen dort. Dort entsteht das weltweit modernste Übungszentrum, ein Simulationszentrum und ein neues Truppenlager, also eine große Kaserne, wenn Sie so wollen, auf dem Übungsplatz. Die Gesamtkosten liegen auch hier über 1 Milliarde Investitionsvolumen. Südlich des Grafenwöhr, des Platzes Grafenwöhr, direkt am Rande des Übungsplatzes, da findet man die Stadt Vilseck. In Vilseck ist die einzige Kampfbrigade stationiert, die es in Deutschland und in dieser Art in Europa gibt. Das ist das Second Cavalry Regiment. Das ist eine, ja, man kann ja sagen, Striker-Brigade. Es geht zurück auf das Gefechtsfahrzeug, das sie da haben. Das ist ein Infanterie-Kampffahrzeug der mittleren Kräfte irgendwo, also zwischen einem Schützenpanzer und einem reinen Transportpanzer angesiedelt. Und dort sind stationiert Teile der zweiten Brigade, die die Amerikaner in Europa haben. Das ist eine Luftlandebrigade in Vicenza in Italien und deren Artillerie beispielsweise und Kampftruppenbataillon ist in Vilseck stationiert, weil es eben auf dem Platz Grafenwöhr beste Übungsmöglichkeiten gibt, die dort in Vicenza nicht so vorhanden sind, so erkläre ich mir das. Wenn man in die Air Force reinschaut, dann gibt es in Deutschland noch ein Kampfgeschwader, F-16-Geschwader in Spangdahlem in Rheinland-Pfalz. Und das hört man ganz selten, dass wir in Mittelfranken, in Ansbach, südwestlich von Nürnberg, auch die einzige Kampfhubschrauberbrigade der Amerikaner hier stationiert haben, in Katterbach bei Ansbach. Kampfhubschrauber, Apache, Transporthubschrauber, mittlere Transporthubschrauber, Blackhawks, die sind dort stationiert. Zweitens, bevor man nochmal zu Ihrer Frage dann kommen, man muss diese jetzige Stationierung vor dem Hintergrund der Geschichte der Stationierung der Amerikaner in Europa sehen. Die Amerikaner waren im Kalten Krieg hier mit ihren Kampftruppen. Sie hatten zwei Korps mit mehreren Divisionen, mehr als 300.000 Soldaten waren hier mit ihren Familien stationär, permanent stationiert. Und dann gab es drei große Reduzierungsrunden, auf die gehe ich jetzt nicht alle ein, keine Angst, aber in diesen Stationierungsrunden, insbesondere in den letzten beiden, 2003 war die eine etwa, auch im Irakkrieg, da ist deutlich reduziert worden und dann nochmal, so wie wir auch nochmal reduziert haben im Jahr 2010, 2011. Und was übrig geblieben ist, das, was ich gerade genannt habe, das ist ein sauber austariertes Modell für ganz Europa. Die amerikanischen Truppenteile, die in Deutschland sind, haben eine Führungsrolle für die anderen amerikanischen Standorte in anderen Ländern Europas und haben eben Fähigkeiten, die in erster Linie für die amerikanischen Streitkräfte wichtig sind. Zum Teil in Doppelfunktion auch für die NATO wichtig sind. Aber es ist nicht so, dass dieses Kontingent, das ja doch sehr heterogen ist, wie ich es gerade geschildert habe, das sich auf Führung, auf Logistik, auf Hubschrauber konzentriert und nur zwei Brigaden in europaweit hat, dass die irgendwie exklusiv für Deutschland da wären, sondern die sind in einem weit größeren Rahmen zu sehen.
Das heißt, es käme darauf an, also wenn es um diese Brigade ginge, da die in Vilseck stationiert wird, es käme darauf an, wohin die Amerikaner die abziehen würden wollen, ob nach Amerika zurück oder irgendwo anders in Europa stationiert.
Genau, nur ist es jetzt reine Spekulation. Beide Brigaden unterstehen unmittelbar dem Hauptquartier in Stuttgart und stellen quasi die Feuerwehr dar, was die Luftlandebrigade angeht, für Krisen in Europa, am Rande Europas oder in Afrika. Sie stellen die Reserve dar für die amerikanischen Streitkräfte in Europa gegen die Bedrohung Russlands. Aber es ist nicht so, dass sie irgendwo integriert sind in multinationalen Strukturen innerhalb der Verteidigungspläne, sondern sie haben da eine Sonderrolle. Und deshalb sind sie auch so wichtig für den General Grinkevich und seine Führungsmannschaft, dass ich denke, dass Grinkiewicz da schon kämpfen wird darum, dass man ihm das Minimum an Kampftruppen lässt, das er jetzt hier in Europa zur Verfügung hat.
Ich habe gelesen, dass der Plan sein könnte, dass man so einen Abzug binnen eines halben Jahres durchzieht, vielleicht auch binnen eines Jahres. Wäre sowas machbar?
Also wenn man heute noch nicht mal genau weiß, was man tatsächlich abziehen will, und das ist ja meine Annahme, und basierend auf dem, was ich so höre, dann sage ich Ihnen, das ist nicht machbar. Mhm. Und selbst wenn man heute das wüsste, es hört sich so klein an, Cavalry Regiment, das ist übrigens ein Traditionsname, die haben natürlich keine Pferde mehr, sondern eben diese gepanzerten Fahrzeuge, die Striker-Fahrzeuge. Selbst wenn man das heute wüsste und heute schon das angeordnet worden wäre, dann ist es innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr nicht zu machen. Da ist so viel Material, wenn Sie mal in Grafenwöhr sind, dann können Sie sich das anschauen, die haben so viel Material dort, das alleine abzuziehen. Das ist ja ein riesen Kraftakt. Von den Familien ganz zu schweigen, die Kinder, die dort in die Schule gehen, die Familien, die in den, nicht nur on post, wie die Amerikaner sagen, also in den Siedlungen auf dem Platz leben, sondern in den vielen Gemeinden um den Übungsplatz herum, in den oberpfälzischen Gemeinden, und die sich dort wohlfühlen. Also auch das geht nicht so schnell, und da sind die Amerikaner schon sehr darauf bedacht, dass sie den Rückhalt der Familie nicht verlieren. Und deshalb ist es für mich ausgeschlossen, dass es innerhalb von einem halben Jahr bis zu einem Jahr passieren wird. Mhm. Außerdem nochmal, wenn es heute noch nicht entschieden ist, und dann wird da noch einige Zeit in Anspruch genommen werden, bis das alles sauber austariert worden ist. Und zu diesem Schritt wird noch einige Zeit vergehen. Es war ja vorgesehen, dass diese Planungen zu dem neuen Stationierungskonzept in einer großen Besprechung mit den Kommandeuren der Pazifikregion, also mit den amerikanischen Kommandeuren der Pazifikregion, der Südregion, also Mittelamerika, Südamerika, der Zentralregion, Nahe und Mittlerer Osten und eben Europa und Afrika, das ist im Personalunion in Stuttgart angesiedelt, dass das besprochen wird und auch austariert wird und jeder sagen kann, er braucht doch das und das, oder ein anderer sagt, ich kann das und das nicht abgeben, so muss man sich das ja vorstellen. Und erst dann, wenn diese Spitzen dort eingebunden sind, dann wird man tatsächlich zu einer Entscheidung kommen können im Pentagon. Vorher und ohne diese Konferenz der sogenannten Combatant Commands wird man in Amerika keine Entscheidung umsetzen.
Ja, und vielleicht ändert sich die Laune von Donald Trump ja auch nach 7 oder 23 Mal, wer weiß. Dennoch sorgt diese Ankündigung ja für einiges Rumoren, auch in der NATO. Von Sicherheitsbedenken ist da die Rede, ist ein großes Wort, kann vieles bedeuten. Wie sehen Sie das?
Naja, auf jeden Fall in der politischen NATO ist das schon berechtigt, dass es dort Sicherheitsbedenken gibt. Ich erinnere daran, dass wir gestern über Vertrauen gesprochen haben innerhalb der NATO, und dieses Vertrauen, das schwindet einfach durch solche Maßnahmen, und daraus resultieren dann auch Sicherheitsbedenken. Das kann ich gut verstehen. Ich habe allerdings auch jetzt hier die ersten Tage auch eine Reihe von Gesprächen geführt, und so der militärische Blick jetzt auf diese Diskussion ist schon etwa so, wie ich das hier vortrage, dass man sagt, ja, da kann es was geben, ja, 5000, das mag eine Größenordnung sein, aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, welche Fähigkeit denn genau gemeint ist mit diesen 5000, ob das jetzt querschnittlich ist oder ein ganzer Verband hier rausgenommen wird. Und ich denke, dass man jetzt auch den amerikanischen Generalen die Möglichkeit geben muss, zu sagen, nein, damit kann ich nicht leben, wenn hier in meiner Strategie steht, dass Europa eine Basis ist für Aktivitäten der amerikanischen Streitkräfte Richtung genau Mittlerer Osten, Richtung Afrika, in Europa, wobei Aktivitäten durchaus auch partnerschaftliche Betätigungen sein können mit Übungsvorhaben, die dann zum Beispiel auch in Grafenwöhr stattfinden, wo also andere Staaten eingeladen werden, Balkanstaaten, die noch nicht der NATO angehören, auch afrikanische Vertreter eingeladen werden, auch zentralasiatische eingeladen werden. Also da ist hier mehr Gelassenheit als in der Diskussion, die in Deutschland jetzt geführt wird, die ich von hier aus so mitbekomme. Mhm.
Obwohl der Bundesverteidigungsminister ja auch versucht, das Ganze ein bisschen runterzuspielen, die Wogen zu glätten, hat er möglicherweise im Hinterkopf, dass es möglicherweise für Deutschland gar nicht so bedeutend ist, sondern dass die USA ja mit ihrem Anspruch, überall auf der Welt militärisch wichtig zu sein und auch handeln zu können, dass sie sich mit einem solchen Abzug, wenn es nicht querschnittlich ist, ja ziemlich ins eigene Fleisch schneiden würden?
Ja, genau. Das ist ja das, was General Grinkiewicz, der amerikanische Vier-Sterne-General für Europa und gleichzeitige NATO-Oberbefehlshaber in seiner Strategie dargelegt hat. Eben den Anteil, den er in Europa leistet für die erste Priorität Trumps, für die sogenannte Homeland Defense. Da sagt er, wenn ich hier bin, dann bekomme ich aus Norwegen, aus Finnland, aus Polen, von den baltischen Staaten all die Informationen, die wir in Amerika brauchen, und zwar aus erster Hand. Und wir müssen sie uns nicht selbst beschaffen. Auch im Übrigen aus Grönland bekommt er die Informationen von den entsprechenden Sensoren, die dort sind. Also insofern hat Europa einen großen Stellenwert militärisch für die Verteidigung Amerikas, die Sicherheit Amerikas selbst. Und zweitens ist es eben die Basis für Operationen, auch, wie ich gerade schon sagte, partnerschaftliche Operationen mit anderen Ländern, die für die Amerikaner unverzichtbar ist.
Reaktionen gibt es auch in den USA und nicht mal nur innerhalb der Streitkräfte, auch in der Politik. Die Chefs der Verteidigungsausschüsse von Senat und Repräsentantenhaus in Washington, die haben ja auch reagiert und die haben zu Bedenken gegeben, dass ein Abzug ein falsches Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sein könnte und dass das die Abschreckung durch amerikanische Soldaten in Europa untergraben könne. Nun glaube ich, es ist die Signale, die man an Putin aussendet, das hat für Trump, glaube ich, noch nie eine Rolle gespielt. Aber denken Sie, die Russen würden das so wahrnehmen irgendwie? Sind sie da weniger abgeschreckt? Oder?
Ja, die Russen freuen sich über eine solche Auseinandersetzung, wenn es nur argumentativ ist, zurzeit in Europa oder zwischen Europa und Amerika. Die beiden genannten Abgeordneten, der eine aus dem Senat, der andere aus dem Repräsentantenhaus, sind im Übrigen beide Republikaner. Und die werden ihren Finger schon auch in diese Wunde legen, nämlich genau, was sind amerikanische Interessen hier in Europa und werden die amerikanischen Interessen auch gewahrt, wenn man solche Schritte tut und vor allen Dingen, wie man sie tut, wie Trump das macht. Das ist im Übrigen sehr interessant, solche Anhörungen dann auch anzuschauen im Repräsentantenhaus oder auch im Senat, die beiden Verteidigungsausschüsse dort machen und dann Generale vorladen, die auch die Wahrheit sagen müssen. Sie können sich da nicht hinter irgendwelchen parteipolitischen Erwägungen verstecken, sondern sie müssen die Wahrheit so sagen, wie sie es sehen und wie es auch in den Akten vorhanden ist. Und da wird Grinkiewicz sagen, Russland ist die größte Bedrohung für transatlantisches Gebiet. So steht es in seiner US-Strategie für Europa oder für seinen Verantwortungsbereich drin. So steht es auch in allen NATO-Papieren drin.
In diesem Zusammenhang steht dann auch natürlich die Absage der Tomahawk-Marschflugkörperstationierung in Deutschland. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter hat das ja unter anderem im Morgenmagazin ARD ZDF Anfang der Woche als Verletzung der Sicherheitsinteressen der NATO bezeichnet. Der sprach davon, dass diese Absage gravierender sei als so ein angekündigter Abzug von Soldaten. Man könnte sagen, Europa würde dann blank dastehen, denn sicher ist ja, dass Russland in Kaliningrad die Iskander-Raketen stationiert haben. Was könnte denn dann der Ausweg aus einem solchen Dilemma sein? Doch nicht sofort irgendwie eigene Marschflugkörper zu produzieren, die gleichwertig sind und sich unabhängig von den USA machen. Das würde doch eine Weile dauern.
Ja, da hat der Abgeordnete Kiese wieder durchaus recht, um Verletzung der Sicherheitsinteressen der NATO. Es geht aber auch um Verletzung der Sicherheitsinteressen der Amerikaner. Denn diese Stationierung von Flugabwehrwaffen und von gleichzeitiger Stationierung von Offensivwaffen, wenn die Flugabwehrwaffen nicht mehr ausreichend sind, das ist ja das Rational dahinter, dass man die Abschussbasen von Raketen bekämpfen kann. Das ist der Hintergrund dieser Offensivwaffen, also der Tomahawks. Wenn die nicht vorhanden sind, können sich auch die amerikanischen Truppenteile und diese Hochwerteinrichtungen, die sie hier in Europa unterhalten, die können nicht mehr geschützt werden. In dem Maße eben, wie sie sich das vorstellen. Deshalb hat man ja dieses Konzept, diese Taskforce, Multi-Domain-Taskforce, nennen die Amerikaner das. Das soll es mehrere geben in allen Bereichen, die ich vorhin auch genannt habe, in allen Kommandobereichen weltweit. Und das ist also ein deutlicher Rückschlag für die amerikanische Armee selbst. Und das kann sein, dass sie dann auch den beiden Abgeordneten auch Rede und Antwort stehen müssen. Sind ihre Truppenteile und Einrichtungen noch ausreichend geschützt, wenn das passiert? Und da müssten sie sagen, nein, nicht mehr ausreichend, sonst hätten wir es ja nicht so geplant. Das ist, wenn es von vornherein ausreichend wäre. Und zweitens, Deutschland steht blank da. Ich will mal sagen, ich erinnere mich an die Anfänge der Diskussion vor mittlerweile jetzt fast 10 Jahren, als die Russen ihre Marschflugkörper weiterentwickelt haben und ihre ballistischen Raketen weiterentwickelt haben und anschließend in Kaliningrad, aber auch im Bereich St. Petersburg stationiert haben. Da waren alle sehr erschrocken, aber wir haben letztlich nichts gemacht. Ich habe es im Podcast schon mal gesagt, wir durften dann ein Konzept für die territoriale Flugkörperabwehr schreiben, aber materialisiert hat sich das alles nicht, bis jetzt Flugabwehrwaffen beschafft worden sind von den Israelis und ein Schwerpunkt auf Luftverteidigung insgesamt gelegt worden ist, auch für die Bundeswehr in Zukunft und vor allen Dingen auch weitreichende Waffen entwickelt werden sollen. Das ist ja die zweite Angelegenheit, die man damit im Blick haben muss, dass man eben aus nationaler Zuständigkeit auch oder für die NATO solche Waffen hat, um Raketenabschussbasen, die Raketen abgefeuert haben, nicht präventiv, sondern wenn der Angriff erfolgt ist, bekämpfen kann. Weil irgendwann mal gehen die Flugabwehrwaffen aus, wenn der Gegner mehr Angriffswaffen hat. Also muss ich mich ja irgendwie offensiv auch wehren können, innerhalb einer strategischen Defensive der Verteidigung unseres eigenen Landes. Und selbst die NATO hat allerdings, jetzt muss ich mal unsere Politik auch in Schutz nehmen, selbst die NATO insgesamt hat 2019 gesagt, wir verzichten auf eine Gegenstationierung gegen diese Bedrohung aus Kaliningrad, weil sie auch von dort aus nicht so empfunden worden ist, wie wir es heute empfinden würden. Heute ist es, steht fest, es ist ein klarer Bruch des Mittelstreckenvertrags, der in den 80er Jahren geschlossen worden ist. Nach diesem Vertrag durften ja Land- und Seegestützte Waffensysteme, Raketensysteme mit dieser Reichweite nicht stationiert sein. Diese Raketen können innerhalb von Minuten, und wir sehen es ja bei den Iskandern in der Ukraine, in wenigen Minuten Hauptstädte wie Berlin erreichen. Und das auch wenn sie nicht verschossen werden, gibt es ein Erpressungspotenzial, den Russen, dass wir ihnen besser nicht, jedenfalls nicht mit der derzeitigen Staatsführung in die Hand geben sollten.
Aber wenn diese Tomahawks nun nicht kommen, die sollten ja auch eigentlich nur vorübergehend stationiert werden, bis Europa in der Lage ist, eigene solche Dinger zu produzieren. Wie lange wird es denn dauern, also bis europäische Pendants eingesetzt, sprich stationiert werden können? Also die Rüstungszusammenarbeit in Europa, die ist ja nun nicht die einfachste und immer wieder so von nationalen Egoismen bestimmt.
Ja, da ist was dran. Das stimmt auch, kann ich verstärkend sagen. Parallel zu diesem Beschluss, amerikanische Waffen hier zu stationieren, hat man vor 2 Jahren eben beschlossen, ein europäisches Projekt, eine europäische Entwicklung von vergleichbaren Waffensystemen anzustoßen. Großbritannien ist dabei, Frankreich ist mit dabei. Nun wird das sehr lange dauern, bis man sich da auf operative Spezifikationen und gar technische Spezifikationen geeinigt hat. Also das muss man anders anpacken, glaube ich, als wir vor Jahren Projekte angepackt haben, wie FCAS oder wie auch die Eurodrone. Da muss man sehr eng mit der Industrie gleich von vornherein mitarbeiten, dass es möglichst schnell auch umgesetzt werden kann. Die zweite Möglichkeit ist, die Ukraine wird ja immer mehr zum Sicherheitspartner. Wir haben die Ukraine lange unterstützt. Jetzt kommt da auch was zurück an Know-how, muss man sagen. Auch das wird man in der Rüstungszusammenarbeit zwischen den entsprechenden Firmen, die dazu in der Lage sind, wie die MBDA in Schopenhausen beispielsweise, aber auch andere europaweit, wird man dieses Know-how auch nutzen, dass man dort zu schnellen Lösungen kommt. Aber nochmal, ich bin überzeugt davon, dass wir hier von einer Sache sprechen, die A, nicht entschieden ist und B, wahrscheinlich auch nicht so entschieden wird, aus genau dem Grunde des Selbstschutzes der Amerikaner hier in Europa, die dann auch blank dastehen würden.
Hm. Nun haben ja die amerikanischen Entscheidungen aber in den letzten Jahren nicht immer von Rationalität so getrieft, sondern das waren ja teilweise Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen konnte. Also Sie sagen, es wird nicht kommen, andere sagen, naja, vielleicht aber doch, wenn Herr Trump das so möchte. Es macht ja einiges deutlich sozusagen, eine solche Diskussion. Es gibt einen Raketenexperten an der Universität Oslo, Fabian Hoffmann heißt der, und der ist von der Zeitung Welt zitiert worden. Das Zitat will ich mal kurz vorlesen. Also jetzt Zitat, es ist erneut bezeichnend, dass es einen erneuten Trump-Ausbruch braucht, um einer größeren Öffentlichkeit bewusst zu machen, dass Europa sich mit einer dramatischen Fähigkeitslücke im Bereich von Raketen konfrontiert sieht. Europa ist ohne ein amerikanisches Bataillon mit Waffen längerer Reichweite praktisch genauso verletzlich, wie es vorher war. Die wirkliche Gefahr für Europas Sicherheit ist nicht ein feindseliges Amerika, sondern Europas eigene Ignoranz und Inkompetenz. Zitat Ende. Herr Bühler, teilen Sie diese Einschätzung von Herrn Hoffmann?
Bis auf den letzten Satz ja. Das kann man so sagen. Da habe ich auch keine andere Auffassung, außer dass ich sage, dass die Entscheidung noch nicht abschließend getroffen ist und dass meine Prognose eben ein bisschen anders aussieht. Aber die Fakten, die sind so. Das habe ich 2017, 2016 schon, war das schon meine Auffassung. Und es ist zu anderen Ergebnissen gekommen. Aber man kann, wissen Sie, was heißt Europas eigene Ignoranz und Inkompetenz? Was soll das heißen? Wen meint man damit? Ja, Europa hat 450 Millionen Einwohner. Also wenn ich die Europäische Union anschaue, und da kann man nicht von Ignoranz und Inkompetenz sprechen. Das wäre jedenfalls nicht meine Sprache.
Okay. Herr Bühler, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir eigentlich schon wieder Schluss machen müssen. Dieses Zeitfenster, das wir haben, das schließt sich. Deswegen kann ich mein Vorhaben, Ihnen noch so einige Hörerfragen zu stellen, erstmal nicht umsetzen. Ich nehme die Fragen mit in die nächste Woche. Noch ein kleiner Tipp am Ende dieser Folge, auch wieder ein Hörtipp. Folgendes, jeden Freitag, kann man sich vom Weltspiegel-Podcast mit in andere Länder nehmen lassen. Im Gespräch mit ARD-Auslandskorrespondenten gibt es da spannende Hintergründe und Zusammenhänge zu einem bestimmten Thema, das die Menschen dort bewegt. Und eine aktuelle Folge, die beschäftigt sich mit dem Krieg im Sudan und den komplizierten Hintergründen. Immer wieder geht es auch um die USA unter Trump und auch das Problem der ukrainischen Armee mit Deserteuren, das wir auch hier im Podcast schon besprochen haben, war in einer Folge, ich glaube im April, im Fokus. Also gerne mal reinhören. Weltspiegel-Podcast gibt es in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir in die Shownotes zu dieser Woche. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen oder Anmerkungen wie immer einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und zwar auch wieder am Mittwoch, das ist der 13. Mai. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.